Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Der Eindruck einer multiplen Krisenhaftigkeit ist äußerst prägend für unsere Gegenwart. Aber er ist welthistorisch natürlich keinesfalls präzedenzlos. Trotz einer gewissen politischen Stabilisierung nach der Hyperinflation von 1923 und dem Ende der französisch-belgischen Ruhrbesetzung blieb auch vor 100 Jahren das Gefühl, in unruhigen Zeiten zu leben, weit verbreitet. Der sächsische DDP-Reichstagsabgeordnete Wilhelm Kühls nimmt in seinem Statement im Hamburger Anzeiger vom 22. August 1925 verschiedene sich überkreuzende, einander verstärkende Schwierigkeiten der deutschen Ökonomie in den Blick. Er warnt zugleich aber auch davor, vor lauter Krisendiagnosen die positiven Anzeichen im Wirtschaftsleben zu übersehen. Wilhelm Kühls war neben seiner Parlamentariertätigkeit ab 1931 Oberbürgermeister von Dresden. Nachdem er sich 1933 weigerte, die Hakenkreuzfahne auf dem Rathaus zu hissen, wurde er von den Nazis seines Amtes enthoben und arbeitete in den Folgejahren als Anwalt. 1945 kehrte er in die Politik zurück und wurde in der sowjetischen Besatzungszone Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands. Er starb 1948 in Berlin. Es liest Frank Rede.
Krisen überall. Von Dr. Wilhelm Kühls, Mitglied des Reichstages. Gerade ein Jahr ist es jetzt her, seitdem auf der Grundlage des sogenannten Dawes-Gutachtens die politisch und wirtschaftlich trostlose Lage für uns eine gewisse Entlastung erfuhr. Ernste Männer waren sich aber schon damals darüber klar, dass es bis zu einer wirklichen Gesundung noch ein weiter und beschwerlicher Weg sein werde. Die Atempause galt es zu benutzen, um wieder einigermaßen festen Boden unter den Füßen zu gewinnen. Manches ist in dem hinter uns liegenden Jahre in dieser Beziehung geschehen und die vor kurzem vorläufig abgeschlossene Finanzgesetzgebung über Aufwertung, Steuern und Zölle soll ja nach dem Willen ihrer Urheber diesem Ziele in erster Linie dienen, aber die gerade jetzt an so vielen Stellen unseres Wirtschaftslebens auftretenden Krisen zeigen, wie schwer es ist, eine in ihrer inneren Struktur aufs Tiefste erschütterte und aus dem weltwirtschaftlichen Organismus ausgeschaltete Wirtschaft nur einigermaßen wieder in Ordnung zu bringen. Die seit langem herrschende Absatzkrise in der Kohlenwirtschaft ist der sinnfälligste Beweis für die völlig veränderten Produktionsbedingungen der deutschen Wirtschaft, deren passive Bilanz im ersten Halbjahr 1925 schon auf die Ziffern gestiegen ist, die sie 1924 erst während des vollen Jahres erreichte. Einer Steigerung des Exports steht auch heute noch neben handelspolitischen Hemmungen die Höhe der deutschen Produktionskosten hindernd im Wege. Es hilft nichts, man muss die sehr unbequeme Wahrheit schon aussprechen. Der Staat hat die Produktion mit Steuern und Lasten überbürdet. Die dadurch unverhältnismäßig verteuerte Produktion muss naturgemäß in innere und äußere Absatzkrisen kommen und kann ebenso naturgemäß nicht zu der erforderlichen Kapitalsneubildung gelangen. So erklären sich die drei wesentlichsten Merkmale der gegenwärtigen Wirtschaftskrise: beängstigendes Steigen der Passivität unserer Wirtschaftsbilanz, Absatzstockungen nach innen und außen, Mangel an produktionsförderndem und liquidem Kapital in der Wirtschaft. Wollen wir hoffen, dass die Steuergesetzgebung wenigstens eine teilweise Entlastung und die Zollgesetzgebung die Möglichkeit bringt, Deutschland wieder in den Organismus der Weltwirtschaft einzugliedern? Als unliebsame Begleiterscheinung haben die gegenwärtigen wirtschaftlichen Erschwerungen wirtschaftliche und soziale Kämpfe und Kraftproben der bedenklichsten Art ausgelöst. Die Auseinandersetzungen, die sich um den Namen Stinnes entsponnen haben, sind ein düsteres Kapitel. Es mögen manche persönliche Momente zu dieser unerfreulichen Affäre beigetragen haben, aber letzten Endes hat sich die Sache doch zu einem Machtkampf zwischen Bankenkapital und Industrieunternehmung zugespitzt, bei dem die wirtschaftliche Existenz von 10.000 Arbeitern auf dem Spiele steht. Ungleich größer noch ist die Zahl der Arbeiter, die von dem im Baugewerbe ausgebrochenen und von dem in der Textilindustrie zu befürchtenden Kampfe betroffen werden. Im Baugewerbe besteht nur noch wenig Hoffnung auf Anerkennung des Schiedsspruches durch die Arbeitnehmer, so dass ernstlich mit der dann einsetzenden Generalaussperrung gerechnet werden muss. Was das nicht nur bau- und wohnungswirtschaftlich, sondern allgemeinwirtschaftlich bedeutet, ist gar nicht auszudenken. Wenig aussichtsvoll liegen die Dinge auch in der sächsischen Textilindustrie. Die Einigungsverhandlungen sind ergebnislos verlaufen und sämtlichen Arbeitern ist für 5. September gekündigt worden. Noch ist immerhin die Möglichkeit zur Erzielung einer Einigung vorhanden. Kommt sie nicht zustande, so steht das sächsische Wirtschaftsleben vor den schwersten Erschütterungen. Hand in Hand mit diesen an einzelnen Stellen aufflackernden Kämpfen geht ein starker Pessimismus an den Zentralstellen des Geldverkehrs, an den Börsen, der sich von dort auf das gesamte innerwirtschaftliche Leben überträgt. Zweifellos spielen bei diesen Erscheinungen einseitige Tendenzen der Bessiers eine nicht unerhebliche Rolle, aber dass sie diese Rolle überhaupt spielen können, ist eine schmerzliche Tatsache, die ihrerseits wieder in der allgemeinen Wirtschaftslage begründet ist. Alles an den Geldmarkt gelangende Kapital wird sofort und gierig aufgesogen. Renten und Sparkapital sind als nennenswerte Reserven nicht vorhanden und so bleibt die Lage nach wie vor stark angespannt. Zur Zeit der Inflation und unmittelbar nach ihr herrschte im deutschen Wirtschaftsleben ein nervöser, explosiver Pessimismus. Die heutige Nervosität trägt einen mehr düsteren, fatalistischen Zug an sich. An sich ist zu einem übersteigerten Pessimismus kein Anlass gegeben. Die in Politik und Wirtschaft zweifellos vorhandenen ungünstigen Faktoren dürfen nicht dazu verführen, um auch ausnahmslos alles durch die schwarze Brille anzusehen und die günstigeren Entwicklungsmomente zu verkennen. So wird der wesentlich über dem Durchschnitt liegende Ernteausfall nicht nur die heimischen Versorgungsmöglichkeiten, sondern vor allem auch die künftigen Außenhandelsziffern vorteilhaft beeinflussen und die Steuergesetzgebung so viel berechnen. Wünsche sie offen lassen mag, bedeutet doch wenigstens den Anfang einer Entlastung der Wirtschaft. Kennzeichnend ist es, dass das an der deutschen Wirtschaft interessierte, in dieser Beziehung sehr feinfühlige Ausland den bei uns an vielen Stellen herrschenden Pessimismus keineswegs teilt. Es ist in dieser Beziehung in Deutschland wenig beachtet worden, dass die deutsche Dors-Anleihe, deren Emissionskurs in London seinerzeit 92% betrug, gerade jetzt vor einigen Tagen dort erstmalig den Kurs von 100 erreicht hat. Ruhe, Besonnenheit und wirtschaftliche Vernunft sind noch immer die besten Gegenmittel gegen krisenhafte Stimmungen im Wirtschaftsleben gewesen.
Die passende Überschrift auch heute. Ukraine-Krieg, Gaza, Zollkrieg, Erderwärmung, Artensterben, Krisen überall. Da braucht's Hoffnung. Und die haben wir, sonst würden wir nicht diesen Podcast machen. Auch morgen, wenn das nächste Krisenthema kommt. Bis dann.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.